Man kann religiös sehr aktiv sein, Feste feiern, Lieder singen, Gebete sprechen und innerlich trotzdem weit weg von Gott leben. In Jesaja 28 bis 29 werden zwei Gesichter des Volkes Gottes sichtbar, nach außen Glanz und religiöse Formen, nach innen aber Trunkenheit, Verblendung und fromme Fassade. Gerade in diesen Situationen zeigt sich, wie ernst Gott Sünde und Heuchelei nimmt und zugleich, wie tief sein Wunsch nach echter Wiederherstellung geht. Die Spannung zwischen Gericht und Gnade, zwischen religiöser Show und wirklicher Gemeinschaft mit Gott, zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel und weist uns heute auf Christus hin, der als wahrer Grund und lebendige Wahrheit in unser Leben treten will. Gottes Gericht über Trunkenheit und Verblendung und sein Ziel der Wiederherstellung. Wenn Jesaja von den trunkenen Priestern und Propheten Ephraims spricht, zeichnet er kein bloß moralisches Bild des Alkoholmissbrauchs, sondern legt den Zustand eines Volkes offen, das innerlich betäubt ist. Man ist gesättigt von fremden Sicherheiten, berauscht von Erfolg, Politik, Religion und Wohlstand und verliert dadurch die Nüchternheit für Gott. Die, die eigentlich das Volk leiten sollten, verlieren zuerst die Klarheit, ihre Sicht ist verschwommen, ihr Urteil verzerrt, ihr Dienst beschmutzt. So wird das ganze religiöse Leben von Ephraim zu einem Ort, an dem keine klare Stimme Gottes mehr hörbar ist. Im Hintergrund steht der schmerzhafte Befund, der über das Nordreich Israel ausgesprochen wird, und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen, und weil sie andere Götter fürchteten. Wo Gottesfurcht verschwindet, tritt eine andere Furcht an ihre Stelle, und mit ihr eine andere Art Rausch. Zweitens war Ephraim durch Jehovas Vorschriften und Satzungen beunruhigt, die immer wieder stückweise unter ihnen verstreut waren. Diese Vorschriften und Satzungen waren Teile des Gesetzes. In Vers 13 heißt es, darum wird ihnen das Wort des Herrn sein Zavi-la-Zavi, Kalaka, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rücklings stürzen und zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Der Herr hatte zu ihnen gesagt, das ist die Ruhe. Schafft Ruhe dem Erschöpften. Und das ist die Erquickung. Wenn sie alle Teile des Gesetzes gehalten hätten, hätten sie Ruhe und Erquickung gehabt. Gott wollte, dass sein Volk Ruhe und Erquickung hat, aber sie wollten sein Wort nicht hören. In dieser Situation beginnt Gott zu stören. Er unterbricht die betäubende Ruhe der Trunkenheit durch sein Wort, nicht als einmaligen Paukenschlag, sondern in einer mühsam aushaltbaren, wiederholten Weise, denn heißt es, Zavi-la-Zavi, Kalaka, hier ein wenig, da ein wenig. Gebot auf Gebot, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein wenig, dort ein wenig, viele empfinden das als lästig, kleinlich, überfordernd. In Wahrheit ist es die Geduld Gottes, der sein Volk nicht sich selbst überlässt, sondern es immer wieder anspricht, korrigiert, ruft. Dass dieses Wort schließlich dazu führt, dass sie hingehen und rücklings stürzen und zerschmettert, verstrickt und gefangen werden, ist nicht Ausdruck göttlicher Willkür, sondern Offenlegung eines verhärteten Herzens, das selbst das geduldigste Reden Gottes in ein Gericht verwandelt. Gott begrenzt sich jedoch nicht auf das Reden. Er bedient sich fremder Mächte, politischer Umbrüche, schmerzhafter Erschütterungen, um Ephraims falsche Sicherheiten tatsächlich wegzureißen. In der Geschichte Israels wird das in bedrückender Klarheit sichtbar, da wurde der Herr sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda. Wenn Gott fortschafft von seinem Angesicht, dann zerbricht alles, worauf ein Volk sich bisher verlassen hat. Doch gerade hier wird deutlich, wie ernst Gott seine Beziehung zu seinem Volk nimmt, er ist bereit, die Stützen zu zerschlagen, die zwischen ihm und seinem Volk treten, selbst wenn es äußerlich wie Untergang aussieht. Mitten in diese harte Sprache hinein stellt Jesaja jedoch ein leises, aber kräftiges Gegenbild, Gott kündigt an, selbst zum Kronschmuck und zur Pracht für den Überrest zu werden, zum Geist des Rechts und zur Stärke für die, die im Tor Recht sprechen und den Kampf führen. Es ist, als würde Gott sagen, all das, worin ihr euch bisher geschmückt habt, eure Erfolge, eure religiöse Leistung, eure Bündnisse, vergeht wie der Rausch nach einer Nacht. Aber wenn ich selbst euer Schmuck, eure Würde, eure innere Stärke werde, dann trägt euch etwas, das durch kein Gericht zerstört werden kann. Das Gericht entlarvt die falschen Kronen, damit der wahre Kronschmuck überhaupt erst erkannt werden kann. Und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten. Denn, Zawela Zawe, Zawela Zawe, Kalaka, Kalaka, hier ein wenig, da ein wenig. Die Geschichte Ephraims spiegelt eine gefährliche Nähe unserer eigenen Zeit. Auch heute kann man geistlich betrunken sein, ohne eine einzige Flasche zu berühren, benebelt von dauernder Ablenkung, Erfolgssuche, religiöser Routine. Wo Gottes Wort nur noch als störendes hier ein wenig, dort ein wenig empfunden wird, ist der Rausch bereits weit fortgeschritten. Gerade dann ist es ein Zeichen der Gnade, wenn Gott unsere Sicherheiten erschüttert und uns durch sein Wort beunruhigt. Wer in solchen Momenten nicht nur auf den Schmerz schaut, sondern im Hintergrund den Gott sucht, der zum Kronschmuck und zur Pracht seines Volkes werden will, erfährt etwas von der tiefen Bewegung dieser Botschaft. Gottes Gericht zielt nicht auf unser Ende, sondern auf eine Wiederherstellung, in der er selbst unsere wahre Ehre wird. Der vertrauenswürdige Christus als Fundament statt brüchiger Sicherheiten. Mitten in den Bildern von Trunkenheit, Täuschung und Gericht setzt Jesaja einen überraschenden Akzent. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Während alles andere wankt, politische Bündnisse, menschliche Leiterschaft, religiöse Sicherheiten, kündigt Gott etwas an, das nicht gemacht, sondern gelegt wird, ein Fundament, das sich bewährt hat, kostbar ist und nicht erschüttert werden kann. Der Kontrast könnte kaum größer sein, auf der einen Seite die Krone des Stolzes Ephraims, ein welkes Blumenornament auf einem Hügel, das bald hinweggefegt wird, auf der anderen Seite ein Stein, der Last tragen, Zusammenhalt schenken und Orientierung geben kann. Nach dem Neuen Testament kam Christus, als er kam, mit Wirklichkeit und Weisheit. Bei der heuchlerischen Anbetung, von der in Jesaja 29 die Rede ist, gibt es Nichtigkeit, aber keine Wirklichkeit, Blindheit, aber keine Weisheit. Durch seine Menschwerdung brachte Christus uns die eigentliche Wirklichkeit des Universums, den dreieinen Gott, die göttliche Dreieinigkeit, verkörpert in einer Person, Jesus Christus. Das Neue Testament greift dieses Bild auf und macht deutlich, dass dieser Stein niemand anderes ist als Christus selbst. Petrus bekennt über ihn, dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten für nichts gehalten wurde, der ist zum Haupt der Ecke geworden. Die Bauleute, religiöse und politische Führer, haben ihn verworfen, aber Gott hat gerade ihn zum entscheidenden Eckstein gemacht, an dem alles ausgerichtet wird. Paulus beschreibt die innere Fülle dieses Ecksteins, für die aber, die berufen sind, sowohl für die Juden als auch für die Griechen, predigen wir Christus als die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes und fügt hinzu, dass Christus uns von Gott zur Weisheit geworden ist, sowohl zur Gerechtigkeit als auch zur Heiligung und zur Erlösung. Dieser Eckstein trägt nicht nur unser Urteil im Gericht, er hält auch unser Leben zusammen und füllt es mit einer Wirklichkeit, die keine menschliche Stütze geben kann. Damit antwortet Gott auf die Untreue seines Volkes nicht mit einem neuen Katalog von Anforderungen, sondern mit einer Person. Der, der in 1. Mose als verheißenes Samenkorn, in den Psalmen als verworfener Stein, in den Propheten als Eckstein erscheint, steht im Neuen Testament leibhaftig vor Menschen, sanft und demütig, zugleich voller Autorität. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wirklichkeit kamen durch Jesus Christus. Was an Ephraim sichtbar wurde, Rausch, Unsicherheit, Furcht, Heuchelei, nimmt er auf sich und trägt es ans Kreuz. Dort wird sichtbar, wie tragfähig dieses Fundament ist, es bricht nicht unter der Last von Schuld und Gericht, sondern erweist sich gerade darin als bewährter Stein. Wer sich auf ihn stützt, steht nicht mehr auf den schwankenden Planken seiner eigenen Frömmigkeit oder Stabilität, sondern auf etwas, das schon alle Prüfung bestanden hat. Damit bekommt der Ruf zur Umkehr in Jesaja eine neue Tiefe. Wenn Gott falsche Fundamente erschüttert, tut er es, um Raum zu schaffen für diesen Eckstein. Was wie Verlust aussieht, das Zerbrechen von Rollen, Sicherheiten und Selbstbildern, kann so zum Beginn eines neuen Bauens werden. Vertrauenswürdig ist nicht, was wir im Griff haben, sondern der, der uns in seiner Treue im Griff behält. In Krisen, in denen die Versuchung groß ist, ängstlich zu eilen, panisch Lösungen zu suchen, zeigt sich, ob unser Gewicht auf Christus ruht oder auf Konstruktionen, die wir über ihn hinaus aufgebaut haben. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten für nichts gehalten wurde, der ist zum Haupt der Ecke geworden. Die Alternative zwischen brüchigen Sicherheiten und dem vertrauenswürdigen Christus ist keine abstrakte Lehrfrage, sondern prägt, wie wir konkret durch Unsicherheit, Versagen und Korrektur gehen. Wo das eigene Können, die Anerkennung anderer oder die Stabilität äußerer Strukturen zum Fundament werden, trifft uns jede Erschütterung wie ein persönlicher Einsturz. Wo Christus der Eckstein ist, dürfen selbst harte Korrekturen und überraschende Verluste zu Schritten der Vertiefung werden, sie nehmen uns weg von dem, was nicht tragen kann, und führen uns näher zu dem, der uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung geworden ist. In dieser Bewegung steckt eine stille Hoffnung, dass Gott auch durch unsere Brüche hindurch den Bau eines Lebens verfolgt, das auf Christus gegründet ist und darum Bestand hat. Von heuchlerischer Religion zu wahrer Anbetung in Geist und Wahrheit. Wenn Jesaja Jerusalem als Ariel anspricht, schwingt beides mit, die Erwählung dieser Stadt als Ort der Gegenwart Gottes und die tiefe Entfremdung, die dort eingezogen ist. Die Feste werden Jahr für Jahr gefeiert, der liturgische Kalender läuft, der Tempel steht, die Opfer werden gebracht, doch in Gottes Sicht ist diese Frömmigkeit hohl geworden. Später fasst der Herr die Diagnose so zusammen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Was nach Treue aussieht, erweist sich als eingeübte Rolle, man weiß, was man zu sagen, zu tun, zu singen hat, aber die innere Bewegung ist abgekoppelt vom äußeren Vollzug. Die heuchlerischen Anbeter näherten sich dem Herrn mit ihrem Mund und ehrten ihn mit ihren Lippen, doch hielten sie ihre Herzen weit von ihm entfernt, und ihre Furcht vor dem Herrn war nur ein Menschengebot, das sie auswendig gelernt hatten. Was sie empfingen, war nichts als Menschengebot, und was sie in ihrer Anbetung taten, war durch und durch falsch. Die Antwort Gottes ist nicht, dass er Religion ein wenig reformiert, sondern dass er ihre Lehre entlarvt. Jesaja spricht davon, dass der Herr einen Geist tiefen Schlafes über sein Volk ausgießt, dass die Offenbarung wie ein versiegeltes Buch wird, dass die Weisheit der Weisen vergeht. Wenn Anbetung zur Bühne wird, zieht Gott sich nicht einfach beleidigt zurück, er lässt vielmehr zu, dass die inneren Mechanismen sichtbar werden, dass Menschen sich auf Menschengebote stützen, dass sie sich in selbstgemachten Traditionen verlieren, dass sie Gottesfurcht mit menschlicher Kontrolle verwechseln. Jesus greift genau das auf, wenn er die Schriftgelehrten und Pharisäer Heuchler nennt, Heuchler. Trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Heuchelei heißt hier nicht nur bewusstes Täuschen, sondern das Leben in einer religiösen Rolle, die vom Herzen abgekoppelt ist. Doch selbst über dieser Entlarvung steht bei Jesaja eine erstaunliche Verheißung. Gott kündigt an, dass er Wunder über Wunder tun wird, so dass die Blindheit nicht das letzte Wort behält. Die Folge wird sein, dass an jenem Tag die Tauben die Worte des Buches hören werden, und aus Dunkel und Finsternis werden die Augen der Blinden sehen, dass die Sanftmütigen ihre Freude am Herrn mehren und die Armen unter den Menschen sich freuen im Heiligen Israels, dass die Irrenden in Verstand kommen und die Murrenden Belehrung annehmen. Dieselben Menschen, die zuvor in eingeübter Religion gefangen waren, werden als Hörende, Sehende, Lernende beschrieben. Gott schafft sich ein Volk, dessen Anbetung von innen her neu gemacht ist. Jesus macht sichtbar, wie das aussieht, wenn er mit der samaritischen Frau am Brunnen spricht. Sie bringt Fragen nach heiligen Orten, richtigen Traditionen und der korrekten Art zu beten zur Sprache. Er aber öffnet ihr eine ganz andere Perspektive, es kommt jedoch eine Stunde, und sie ist jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche, die ihn so anbeten. Wahrhaftige Anbetung entsteht dort, wo Gott selbst durch den Geist das Herz berührt und wo Christus als die Wirklichkeit dessen, was wir bekennen, im Zentrum steht. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten, das ist die Antwort Gottes auf Ariel und auf jede Formenteiligkeit, nicht mehr ein System, das man erlernt, sondern ein Leben, das aus der Begegnung mit dem lebendigen Christus fließt. Heuchler! Trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Die Spannung zwischen Lippenbekenntnis und Herzbewegung ist keine Besonderheit Jerusalems, sondern eine Versuchung aller, die Gott anbeten. Wenn Gebet, Gottesdienst, Gemeindeleben zur bloßen Routine werden, ist das nicht immer sofort sichtbar, doch Gott nimmt es wahr. Seine Weise, dem zu begegnen, ist unbequem und zugleich heilsam, er entlarvt die Rolle, um die Person dahinter zu erreichen. Wer sich dem stellt, ohne zu fliehen, erlebt, dass Gott nicht nur Ankläger, sondern Erneuerer der Anbetung ist. In Christus öffnet er einen Raum, in dem Ehrlichkeit nicht verurteilt, sondern verwandelt wird und in dem Anbetung wieder das wird, wozu sie bestimmt ist, Antwort eines berührten Herzens auf die Wirklichkeit Gottes. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.